Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht. Okay, Google, wie kann ich mein Liebesleben aufheppen? Lass dich bitte nicht irritieren, von dem Pinken auf meinem Laptop sah das eher nach Lila aus. Aber es geht ja auch um Liebe und Liebe ist natürlich immer kitschig. Ich will euch ein bisschen was mitgeben. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Erstes Date. Männer wollen essen gehen, Frauen lieber Kaffee trinken. Aus einer seriösen Studie der Bravo möchte ich euch heute Abend gerne mitgeben. Vielleicht ist das schon das, was ihr alles aus diesem Gottesdienst mitnehmt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal was gerockt. Ne? Zweiter Fakt, wir gucken mal weiter. Beziehung. 3 von 4 Menschen leben in Beziehungen. Wobei das Wort Beziehung auch sehr weit gefasst ist. Von One-Night-Stand bis 50 Jahre verheiratet. Und gehen wir nochmal weiter. Gebunden. Das größte Hindernis bei der Partnersuche ist die Gebundenheit des Schwarms. Auch das, ja, ist richtig. Wie gesagt, da wurden, ich weiß gar nicht, wer die Bravo liest, wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, die heute am Tier sitzt, ne? Mist, ey, ich habe mich vergriffen. Aber ich glaube, in der Neon könnte sowas auch stehen, von daher nehmen wir das mal an. Und meine Frage ist ja, ja, toll, jetzt wissen wir das alles. Wie gehen wir denn eigentlich mit diesem Thema Liebesleben und Aufpeppen um? Und mein Impuls heute Abend, bevor wir gleich unsere Gäste holen, ist ein ganz, ganz kurzer, nämlich 4 grundlegende kurze Punkte. Der erste Punkt ist Gott. Ja, ist cool. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe ist die Herzenseigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften, unzählbar viele. Die Bibel beschreibt uns auch wahrscheinlich nur einen Bruchteil dieser Eigenschaften. Aber die Liebe, das ist das, wie Gott sich auch selbst vorstellt. Er hat uns geschaffen, er liebt uns und durch diese Liebe, die Gott uns schenkt, können wir uns annehmen und diese Liebe auch mit anderen Menschen teilen. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und erst durch die Gemeinschaft bekommen wir unser vollständiges Bild. Und Liebesbeziehung ist eine Form von verbindlicher Gemeinschaft. Wie verbindliche Gemeinschaft aussehen kann. Etwas anderes, was darunter auch zählt, sind enge Freundschaften, Familie und auch Gemeinde. Gott ist die Liebe. Okay, gehen wir mal weiter. Verbunden. Einer mag überwältigt werden, aber 2 können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht in 2. Solltest du kurz davor sein zu heiraten, könnte das vielleicht dein nächster Trauvers werden. Es ist etwas Interessantes, an diesem Vers. Denn wenn ich meinen eigenen Wert in der Liebe von Gott erkenne, dann kann ich Menschen annehmen, weil ich selber angenommen bin. Und ich kann eine gesunde Beziehung zu diesen Menschen aufbauen, die geprägt ist von Freiheit, von Respekt und aufrichtiger Anteilnahme. Verbindliche Gemeinschaft auf dem Versprechen, sich zu lieben. Und Liebe nicht als Gefühl, als Schmetterlinge, sondern als Entscheidung für einen Menschen. Paare sind allen möglichen Herausforderungen, aber auch Chancen ausgesetzt. Und Gott will dieser Dritte im Bunde sein. Er will der Mittelpunkt sein. Er will, dass diese Schnur nicht reißt. Er ist Kraft und Trostspender zugleich. Und Nummer 3, Grenzen. Auch da habe ich dir einen Vers mitgebracht. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. 1. Korinther 13. Eine ganz, ganz bekannte Stelle, wenn du dich für Liebe interessierst. Liebe ist nur dann echte Liebe, wenn sie freiwillig geschieht. Das heißt, nur dann ist Liebe Liebe, wenn du dich auch dagegen entscheiden kannst. Alles andere wäre Zwang. Liebe sucht nur das Beste für den anderen, für die andere. Und respektiert uneingeschränkt persönliche Grenzen. Und ich bin gefordert, diese Grenzen zu definieren. Und ich darf diese Grenzen verteidigen, wenn sie mein Gegenüber nicht respektiert. Und die 4, einzigartig.
Denn ich bin es, der diese Wünsche in dich hineingelegt hat. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Bevor man in eine Partnerschaft geht, glaube ich, muss man sich ein Stück weit erst selber gefunden und selber angenommen haben, sich kennengelernt haben und auch sich selber annehmen können und sagen können, ja, ich kenne meinen Wert, auch mit all meinen Fehlern. Und vielleicht für alle Singles da draußen. Single sein bedeutet nicht ungeliebt, ungewollt, unglücklich oder unbeachtet zu sein. Es kann klüger sein, als Single zu leben, statt in einer falschen Beziehung unglücklich zu sein. Das heißt, wenn du gerade in dieser Phase bist, dann ist sie auch ein Trainingsfeld, dich selbst und Gottes Ideen für dein Leben neu zu hinterfragen, neu kennenzulernen. Und unser Glaube entbindet uns nicht, selbst tätig zu werden. Und ich wage die Behauptung, dass es nicht nur die eine oder den einen gibt, sondern Gott hat uns einen Verstand und die Bibel gegeben. Und beides dürfen wir bei der Partnerwahl nutzen. Denk dran, du bist mehr als deine Partnerin, als dein Partner. Du bist einzigartig, auch in jeder deiner Beziehungen. Ganz kurz, 4 Punkte. Ich freue mich jetzt aber ganz besonders auf unsere Gäste hier vorne, die das hoffentlich noch ein bisschen mit Leben füllen, indem sie ungeschminkt aus ihrem Leben erzählen. Und zwar die Antje. Darf mal nach vorne kommen? Genau. Bitteschön. Die Antje ist Kinder- und Familienreferentin bei uns im Christustreff und mit Simon verheiratet, der jetzt nach vorne kommt. Er ist Jungunternehmer, BWLer und Bartpflegemittelverkäufer. Und wir haben Hendrik, Single, du kommst auch mal nach vorne. Er ist der Indiana Jones unter den Missionaren und Ostfriese. So, okay. Ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, gleich während unseres Interviews schon Fragen einzusenden, die wir dann im Anschluss auch nochmal beantworten. Ihr bekommt die Mikros. So, bekommst schon mal das. Bitte sehr, auch wenn es nicht Ladies First ist. Das Gute ist ja, Simon und Antje, in der Ehe teilt man ja eh alles, ne? Von daher, bitteschön. Ja, genau, okay. Nein, ich will nicht zuerst antworten. Okay, ich freue mich total auf dieses Interview, weil ich heute echt fiese Fragen aussuchen durfte. Sie sind ein bisschen gebrieft, Sie wissen ungefähr, was läuft. Ich hatte übrigens, bevor wir anfangen, ein ganz witziges Gespräch heute bei McDonald's, wo ich die Moderation geschrieben habe, weil irgendwie Feiertag war und nichts auf hatte. Und da saß ich mit einem Pärchen an einem Tisch und habe sie gefragt, sagt mal, ihr seid so verliebt, wie macht ihr das eigentlich? Und sie haben gesagt, jede Menge Sex. Ich bin mal sehr gespannt, was eure Antworten heute sind, was so geht. Aber das O-Ton heute von McDonald's. Ich wünsche den beiden alles Gute und viele Kinder. Ja, euch. Antje, sag mal, wie hast du diesen Simon kennengelernt?
Oh, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Bei uns in der Gemeinde. Also in Ostfriesland, wir kommen auch aus Ostfriesland. Gibt es oder gab es bei uns in der Gemeinde wenig Attraktive in meinem Alter und dann kam ein schmucker junger Mann daher, der fiel mir direkt mal auf. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf.
Das nahm seinen Lauf. Das heißt, Simon hat dich irgendwann angesprochen oder hast du ihn angesprochen? Wie nahm das seinen Lauf?
Na, ich wollte ihn eigentlich erst mit meiner Schwester verkuppeln.
Das hat ja gut funktioniert.
Ja, dann habe ich gedacht, nehme ich ihn doch lieber selber.
Sag mal, Simon, wie wichtig war dir das bei der Antje, dass sie Christin ist, als du dich auf sie eingelassen hast?
Ja, also damals hätte ich, glaube ich, gesagt, dass mir das nicht so wichtig ist. Aber im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, würde ich jetzt behaupten, dass mir das schon sehr wichtig war. Aber da ich in einem christlichen Umfeld irgendwie groß geworden bin, und meine, wir sind immer zur Gemeinde gegangen, ich bin auf christliche Freizeiten gegangen und habe dort so die ersten Liebeserfahrungen gemacht, dann habe ich gar nicht außerhalb geguckt. Also von daher war das irgendwie nicht so für mich überhaupt eine Option. Von daher, damals hätte ich gesagt, nein, das ist kein Kriterium. Im Nachhinein war es wahrscheinlich schon ein sehr wichtiges Kriterium, weil der Glauben einfach schon damals sehr wichtig war und ich jemanden wollte, mit dem ich das auch teilen kann.
Liebeserfahrungen auf einer Freizeit klingt so ein bisschen nach American Pie, oder?
Ja, ihr die Vorstellungen bei euch gehen jetzt einfach zu weit. Nee, da geht es nur darum, ne, dass man mal geflirtet hat oder so. Nee, Quatsch. Aber also das war der Kreis, in dem ich mich bewegt habe. Von daher gab es ja gar nicht so viele Nicht-Christinnen, die es hätten werden können.
Hendrik, kennst du den Satz, ich habe da eine Freundin, die ist auch Single?
Ja, den kenne ich wirklich. Es kommt öfters mal vor, dass ich den zu hören kriege. Auch, dass Leute ernsthaft oder auch ein ernsthaftes Interesse dran haben, das merkt man dann auch. Ja, ich finde es eigentlich manchmal ganz nett, dass Leute sich da Sorgen machen und mit kümmern. Also, ja.
Hattest du schon mal so ein Blind Date eigentlich, das jemand für dich vorbereitet hat? So, ich schicke mal jemanden dahin und ihr lernt euch kennen und habt eine gute Zeit?
Ich habe tatsächlich mich jetzt zweimal darauf eingelassen, auf diese, ich kenne da jemanden, genau. Aber ist nichts raus geworden.
Was kannst du als Single nicht mehr hören?
Also am meisten regt mich eigentlich so dieser Verlegenheitssatz auf, du kriegst bestimmt auch noch eine. Das ist so ein typischer Satz. Ich glaube, der wird oft so unbewusst im Nebenbei noch gesagt, weil man einen so ein bisschen noch Hoffnung machen will, aber es nervt einfach. Ich meine, die Leute wissen es nicht, vielleicht kriege ich auch keinen mehr ab, ich weiß es ja nicht. Ist einfach ein dummer Satz, wo ich manchmal, ich meine, ich nehme es den Leuten jetzt auch nicht übel, machen es ja nicht irgendwie, sie wollen mich ja nicht verletzen, aber es ist irgendwie ein Satz, der nervt mich.
Aber trotzdem, ich habe da eine Freundin, die ist Single, könnte man nach wie vor für dich bringen, oder?
Ich lasse mich nicht mehr drauf ein, aber ja.
Okay, müssen wir was Kreativeres überlegen. Simon und Antje, ihr beide, ich kenne euch ja schon ein bisschen. Wir haben auch sowas total Spießiges wie Pärchenabende schon gehabt und so, ne? So mit Film und auf dem Sofa lümmeln und Nachos essen. Wie seid ihr beide eigentlich eigenständige Persönlichkeiten geblieben? Weil so ein Vorurteil, was ich immer höre, ist, ja, wenn wir erstmal zusammen sind, dann verliere ich mich total in dieser Beziehung und mache dem anderen alles recht. Seid ihr noch zwei eigenständige Persönlichkeiten oder macht ihr alles, wir entscheiden alles gemeinsam, haben nie Streit?
Wir entscheiden immer alles gemeinsam und haben nie Streit.
Halleluja, das war auch die gebriefte Antwort, genau.
Nee, gar nicht. Es gab tatsächlich mal eine Zeit bei uns, also ich glaube, da spielt auch ganz viel die Herkunftsfamilie so rein, wie man das bei den Eltern so mitgekriegt hat. Und ich bin sehr harmoniebedürftig und bei uns dann, oder bei meinen Eltern wurde sich wenig gestritten und dann habe ich gedacht, ey, wenn ich jetzt mit dem Simon streite, dann ist alles vorbei so und bin dann eine Zeit lang so echt so dieses Huscherli gewesen irgendwie, was alles gemacht hat, was Simon wollte oder was ich dachte, was richtig und gut wäre. Und dann hat's mal ein bisschen gekracht, weil das halt nicht so ist. Also ich war unzufrieden, weil ich nicht mehr ich war. Und Simon war unzufrieden, weil er nicht mehr die Antje hatte, die er eigentlich ja kennengelernt hatte und wollte. Und genau, von daher würde ich sagen, dass wir total bestrebt sind, jeder seinen eigenen Weg auch zu gehen und einander darin zu bestärken. Genau, ein Team zu sein und sich zu stärken, aber jeder noch auch sein eigenes hat und macht und ist und darf. Genau.
Du hast alles erzählt.
Also trotzdem noch eigene Freundeskreise vielleicht zu haben, eigene Hobbys zu haben, einen freien Tag vielleicht zu haben. Also seht ihr das definitiv sehr wichtig in eurer Beziehung, dass ihr eben nicht alles gemeinsam machen müsst?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also, weil wir sind ja irgendwie ein Stück weit einzigartig und nur weil wir jetzt verheiratet sind, sind wir zwar jetzt als Team unterwegs, aber wir wollen trotzdem ja unsere Individualität ein Stück weit behalten. Und wenn wir uns jetzt total aneinander anpassen, dann verliert das ja auch irgendwie den Reiz des anderen. Also ich habe Antje ja als Antje kennengelernt und wenn sie sich jetzt so die Hälfte von mir nur noch ist, von allem Verhalten und so, dann ist das zwar irgendwie auch nett, aber das ist ja nicht mehr Antje. Also ich will ja nicht irgendwie eine nette Person, sondern ich will ja Antje haben. Und von daher nett haben wir auf jeden Fall unsere
kleine eigenen... Bruder von Arschloch, ne?
Ja, genau. Das nett war der kleine. Ja, aber wir haben unsere eigenen meine Hobbys, wir haben eigene Freunde, die haben wir schon mit in die Beziehung gebracht. Die hat der andere kennengelernt und mag sie auch. Aber da sind auch, deswegen sind sie nicht gleich zu engen Freunden von uns beiden geworden, sondern da fahren wir die dann auch mal alleine besuchen oder so. Und trotzdem haben wir aber eine große Gemeinsamkeit und sind da, unterstützen uns gegenseitig, dass wir auf diesem Weg bleiben und uns nicht verlieren ineinander.
Henrik, was meinst du, warum oder fällt es Menschen schwerer, heute verbindliche Beziehungen einzugehen?
Ich denke, dass ja, wahrscheinlich mehrere Gründe. Also ein Grund sehe ich dafür, dass wir heute in einer sehr individuellen Gesellschaft leben. Das heißt, jeder hat sein Leben irgendwie schon ausgeplant, alles, was er machen will. Wir haben viele Möglichkeiten, die wir irgendwie ausschöpfen wollen. Das macht es natürlich dann schwer, jemanden zu finden. Das heißt, man muss unter Umständen viele Kompromisse eingehen und da sind viele dann nicht zu bereit. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Hinderungsgrund ist in unserer Gesellschaft. Zum anderen, ich sag mal, fehlt uns auch ein bisschen der Druck. Ich arbeite sehr bei vielen afrikanischen Ländern. Die Menschen haben keine Absicherung, die müssen heiraten. Wer nicht heiratet, keine Kinder hat, der steht im Alter doof da, wenn er das Feld nicht mehr beackern kann. Das heißt, da ist auch ein gewisser Druck da. Man muss heiraten, man braucht Kinder, einfach um zu überleben, um sich abzusichern. Das brauchen wir in unserem Land nicht. Wir haben unsere ganzen Versicherungen, wir können im Alter betreutes Wohnen machen, wir brauchen uns eigentlich keine Sorgen machen. Das heißt, der Druck, soziale Druck ist einfach auch nicht da. Das fällt weg. Man kann auf der einen Seite entspannt an die Sache rangehen, was ja auch gut ist, aber ich glaube, dass das natürlich dann auch dazu beiträgt, dass viele dann eben nicht so in eine Beziehung reinkommen. Bei vielen kann ich mir auch vorstellen, dass teilweise Verletzungen einfach da sind, die Misstrauen, Dinge, die man nicht aufgearbeitet hat, auch Scheidungskinder, einfach Leute aus Scheidung kommen, die viel Negatives mitbekommen haben als Kind aus der Familie, war bei mir selber auch so, meistens war nicht geschieden, aber ich habe auch viel sehr negatives Bild von Beziehung, von Ehe gehabt, dass ich das früher einfach gar nicht wollte oder erstmal nicht erstrebt habe, weil ich mir gedacht habe, den Stress will ich in meinem Leben nicht, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es gibt auch Beziehungen, wo das gut läuft und ich auch gute Vorbilder bekommen habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine große Rolle damit spielt.
Simon, Antje, ihr hattet ja ein Leben vor eurer Beziehung, ein bisschen. Und ich frage mich so, okay, ich gehe eine Beziehung ein, aber gibt es etwas, was ihr vermisst, was ihr vorher hattet und heute nicht mehr so machen könntet?
Spontan nicht wirklich. Also es gab natürlich schon Phasen, wo man irgendwie mal eingeschränkt war und irgendwie gedacht hat, oh, so, das konnte ich früher mal mehr machen. Irgendwie so mit deinen Jungs sich am Wochenende treffen und nach Zocken gehen oder irgendwie Fußball gucken oder sonstiges. Und dann hatte man eine Partnerin und dann hat die natürlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann musste man sich da irgendwie so...
Muss regelmäßig duschen gehen und so.
Regelmäßig duschen, auch das war, ja, T-Shirts wechseln und so. Aber das ist für uns ein Prozess gewesen, worauf wir uns eingelassen haben. Wir haben dann darüber gesprochen und dann habe ich auch mal gesagt, naja, ich würde jetzt auch gerne mal irgendwie wieder mal was mit meinen Jungs machen und Fußball gucken am Wochenende. Und dann hat Antje das auch gut verstanden und gesagt, naja, das ist dir ja auch wichtig und das ist ja auch noch ein Teil deines Lebens, von daher mach das auch. Und von daher ist das jetzt für mich nicht so viel. Also ich traue der wenig, gar nicht irgendwas nach. Weiß nicht, du? Du lachst hier schon einen ab. Kannst du noch antworten?
Auch Antje kann nicht mehr in Ruhe Fußball gucken, oder?
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wenn du, also, na egal.
Wir könnten nachher noch so eine Paarseelsorge machen, das ist alles gut. Also du vermisst auch nichts tatsächlich, was du vor der Beziehung hattest.
Na, also, wie ich so drüber nachdenke, na schon so ein bisschen, also dieses anfängliche Kennenlernen, also angefangen bei, oh, der sieht ja ganz nett aus, zu, dann flirtet man und dann ist da dieser anfängliche, also, ihr wisst schon, was ich meine, so, diese Unsicherheit, ne, wie tickt der wohl, also dieses Kennenlernen, dass, ich genieße das jetzt total, diese Sicherheit zu haben und zu wissen, wie Simon tickt und ihn zu kennen und so, das finde ich total großartig, aber das anfängliche Kribbeln, das war auch schön.
Das anfängliche Kribbeln war auch schön. Das ist ja auch so ein bisschen heute unser Thema, wie man das vielleicht wieder entfachen kann. Ne? Aber vielleicht für dich nochmal, Henrik, die Frage oder an dich die Frage. Du machst auf mich keinen unzufriedenen Eindruck. Was sagst du Menschen, die mit ihrem Single-Dasein aktuell unglücklich sind?
Ja, der Eindruck kann manchmal täuschen, ne? Also ich kann von meinem Single-Leben her sagen, es gibt Phasen, da juckt mich das wirklich nicht groß, dass ich alleine bin, da kann ich da gut mit umgehen. Es gibt aber auch viele Phasen, wo ich da echt wahnsinnig dran zu knapsen habe. Das lässt man sich natürlich jetzt auch nach außen nicht unbedingt anmerken oder so, aber das kommt natürlich, das ist da. Und von daher, ich weiß auch selber, es ist ganz schwer, mich an diesem Punkt dann zu ermutigen, wenn ich da bin. Und daher fällt es mir selber einfach auch wahnsinnig schwer, wenn ich weiß, dass Leute wirklich an diesem Single-Sein gerade leiden, die da zu ermutigen. Ich meine, auf der einen Seite klar, grundsätzlich immer Menschen Hoffnung machen, sich da nicht aufzugeben. Also ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und es gibt immer eine Möglichkeit, jemanden zu finden. Das ist nie weg. Von daher würde ich grundsätzlich Leuten immer versuchen, Hoffnung zu machen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist keine leichte Aufgabe, jemanden da wirklich rauszuholen, weil ich es einfach von mir selber kenne. Das ist ganz schwer. Wenn ich in diesem Loch drinne stecke, da kommt man ganz schwer ran bei mir dann.
Ist Gott denen besonders nahe, die darunter leiden?
Also ich glaube nicht, dass Gott Singles näher ist als andere Menschen. Ich glaube, das hängt einfach von einer Gottesbeziehung ab. Und es hängt davon ab, wie sehr du mit Gott unterwegs bist, wie sehr du in dein Leben reinlässt, wie ernst du die Bibel nimmst, dich danach ausrichtest. Ich glaube, davon hängt deine Gottesbeziehung ab und weniger davon, ob du in einer Beziehung bist oder Single bist. Aber ich sehe das als eine sehr große Chance, dass du als Christ in Gott doch jemanden hast, der für dich ein Ansprechpartner ist. Ich glaube auf der einen Seite nicht, dass ich sag mal, Gott diese Leere, die ich als Single habe, ausfüllen kann, weil ich glaube, dass Gott uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen hat, einmal für Beziehung zu Mitmenschen, auch für eine Ehe, aber auch zu ihm. Also von da glaube ich schon, dass Gott jetzt diese Leere in mir als Single nicht ausfüllt, auch durch seine besondere Nähe nicht. Aber ich erlebe schon, dass wenn ich mit Gott da auch im Gespräch bin, dass ich manchmal seinen Frieden da erlebe und echt Ruhe drüber bekomme. Und dass es mir manchmal auch leichter fällt, mal Single-Leben anzunehmen, weil ich weiß, ey, wenn ich mit Gott unterwegs bin und das vielleicht auch ein Plan für mich ist oder ein Teil meines Lebens einfach ist, dass ich als Single unterwegs bin und das von Gott her so ist, dann kann ich das auch annehmen. Und ich merke auch gerade in Phasen, wo ich wirklich down bin, dass ich da auch wirklich Gott anklagen kann, ihn anschreien kann, mich beschweren kann. Und ich merke, dass mir das eine ganz große Last abnimmt. Und das habe ich bei Menschen nicht so. Ich kann mich auch bei Menschen auskotzen, aber es ist was anderes, wenn ich das im Gebet an Gott abgebe. Und da erlebe ich dann doch oft einen Frieden oder auch eine Freiheit. Und das ist einfach toll, wenn man da wirklich mit Jesus unterwegs ist, dass man das alles bei Jesus abgeben kann.
Simon, Antje, ich hatte die These eben aufgestellt, dass Gott eben nicht für jede oder für jeden den einen Partner hat. Wenn ich mir so Nicholas Spark Filme angucke und Bücher, dann kommt manchmal schon das Gefühl, ich warte mein ganzes Leben auf den einen oder die eine, die in die Gemeinde kommt, die in den Coffeeshop kommt und sich ein Latte Macchiato mit Vanilleflavor bestellt. Und da macht es Bling und wir sind eine Woche später verheiratet und 9 Monate später Eltern. Hat Gott für jeden den Partner, die Partnerin?
Na, den Prinzen auf dem weißen Pferd, ja. Der alles kann und alles tut und immer das Richtige sagt und das Richtige tut.
Halleluja. Jonathan zum Beispiel.
Wir hätten das so gerne, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Und ich glaube, dass es gut ist, dass es nicht so ist. Also was wäre das denn für ein Gott, der da sich einen schon auspickt und aber in der Bibel steht, wir haben einen freien Willen. Also das passt ja nicht so ganz.
Aber es wäre doch so schön einfach. Ich muss nichts tun. Hey, muss meine ganzen Tage nicht duschen, kann Fußball mit meinen Freunden gucken, wie ich will. Voll Klischees jetzt, ne? Aber egal, ihr könnt das überspielen mit euren Bildern. Und Gott wird schon in dem Moment, wo es richtig ist, den Partner, die Partnerin schicken.
Ja, aber niemand hat gesagt, dass Beziehung einfach ist. Also von daher, man wird nicht diesen einen Partner finden, wo alles irgendwie schön und toll und super ist, sondern man hat halt auch schwierige Phasen und auch Phasen, wo man vielleicht nicht irgendwie so wirklich hundertprozentig überzeugt ist, ob das jetzt gerade der richtige Partner ist. Aber diese Krisen, die man dann hat, die sind, glaube ich, trotzdem da, um auch zueinander zu stehen und füreinander da zu sein und wo der andere vielleicht eine Krise hat, ihn durchzutragen oder mitzutragen. Und wie Antje das auch gesagt hat, glaube ich auch daran, dass Gott uns halt den freien Willen gegeben hat. Also viele Menschen verlieben sich auch mehr als einmal im Leben. Und das wäre auch irgendwie komisch, wenn man dann immer nur, also man verliebt sich einmal und das ist der Richtige, dann das Konzept geht ja auch irgendwie nicht auf. Also wenn man mal vielleicht einen Partner verliert, irgendwie einen Todesfall oder so, man heiratet nochmal, dann das ist ja auch schon irgendwie komisch. Also das, wie soll das klappen?
Und es ist halt ein enormer Druck, das nicht zu verpassen.
Genau, das wäre auch ein ziemlich krasser Druck. Also zu sagen, naja, man würde sich ja vielleicht auch in der Beziehung immer in der Frage stellen. Also wenn man jetzt eine Krise hat und dann sagt, naja, vielleicht ist das doch jetzt nicht der Partner fürs Leben, weil ich habe jetzt irgendwie so eine schwere Krise. Und dann macht man lieber die Biege und sucht sich den Nächsten. So, das ist, glaube ich, nicht so das, wie sich das Gott vorgestellt hat.
Liebe ist Arbeit. Klingt ja nicht so sexy, ne? Was sind denn eure, jetzt mal aus dem Handgelenk gewürfelt, geschüttelt heißt, eure drei Tipps für ein Knistern in dieser Beziehung, um es wiederzubekommen? Also wenn du lange in einer Liebesbeziehung bist und du merkst, oh, so langsam geht das Knistern, verglimmt etwas, was sind eure drei Tipps? Ja, nicht für uns, weil wir wissen die ja, aber für die Freunde der Leute, die hier sitzen.
Ja,
noch kein Buch geschrieben, aber...
Nee, wir haben noch kein Buch geschrieben, nee. Genügend Bücher bekommen, naja. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall irgendwie besondere Sachen machen. Also gemeinsam Zeiten erleben, wo man sich gerne dran erinnert. Das ist angefangen von, wir haben zum Beispiel einen Eheabend, wo wir wirklich wöchentlich eine feste Zeit haben, wo wir die auch kommuniziert haben, unseren Freunden, unseren Familien. In der Zeit können die anrufen, wir gehen nicht dran und so weiter. Und das ist eine Zeit, die gehört nur uns. Und die müssen wir mal stärker planen, mal ist sie auch einfach natürlich schön. Und das hilft uns aber, dieses Knistern in der Ehe zu erhalten, weil wir dadurch wissen, spätestens dort haben wir wieder nur für uns Zeit. Wir machen was Schönes Gemeinsames, kochen was Schönes, machen irgendwie einen Ausflug, oder haben auch Zweisamkeit, können intensiv miteinander reden. Und von daher ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, um dieses Knistern zu erhalten.
Als Frau. Ich finde auch schon, dass so tiefe Gespräche oder so ein miteinander ringen oder miteinander etwas ausdiskutieren und danach merken, oh, wir sind zusammen auf einem gemeinsamen Weg oder auch nach einem Streit sich zu versöhnen und gemeinsam irgendwie zu merken, oh, da ist man jetzt nochmal mehr aneinander, miteinander gefestigt, hat sich nochmal mehr kennengelernt oder wie auch immer. Das finde ich hilft auch total. Also da auch interessant für den anderen zu bleiben und gemeinsam immer wieder interessiert auch aneinander zu sein und neue Sachen zu entdecken, neugierig zu sein, finde ich schon. Und also Sex hilft auch.
Das wollte ich auch sagen.
Vielen Dank erstmal euch drei bis hierhin. Ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, eure Fragen einzutippen, abzuschicken. Ihr bekommt etwas Musik und dann ihr bleibt einfach hier vorne. Wir sammeln jetzt die Fragen und dann sehen wir uns in einer Minute hier vorne wieder. Okay, eure Frage. Wie gestaltet ihr geistliches Leben gemeinsam oder einzeln im Alltag? Was ist euch dabei wichtig? Ich gehe mal davon aus, das ist eine Frage an euch beides. Also geistliches Leben als Paar. Was ist euch dabei wichtig? Wie gestaltet ihr das? Ganz kurz, eine Minute und dann ab geht's. So.
Na, also wir beten regelmäßig zusammen, gemeinsam und oder bewegen auch Themen zusammen, fragen Gott immer wieder, was ist dran. Da glaube ich, oh Mann. Und also wir sind ja zusammen auch in einer Lebensgemeinschaft und da kriegen wir auch immer wieder Impulse, so die wir dann mitnehmen und zusammen bewegen und zusammen teilen und vor Gott bringen. Und ich glaube, wir wollen auch, ich finde, das ist immer so, ne, als ob man so punktuell einmal was gemeinsam als Paar da mit Gott macht, aber Gott ist ja Teil unserer Ehe, also der geht ja mit und wir leben den Tag mit ihm, so, daher fällt mir das jetzt irgendwie schwer, so punktuell. Weißt du es?
Nee, also punktuell kann ich jetzt nichts sagen, aber ich wollte hinzufügen, dass trotzdem, dass wir ein gemeinsames geistliches Leben haben, das individuelle geistliche Leben auch noch einen Bestand hat. Also wir, nur weil wir immer oft zusammen beten, haben wir trotzdem auch unsere eigenen Gebetsphasen oder wo wir alleine in der Bibel lesen oder wo wir alleine mal irgendwie eine Predigt hören oder irgendwie was haben. Also das ist jetzt nicht, dass wir alles nur gemeinsam haben, sondern es gibt gemeinsame Sachen, aber die Person als sich ist ja auch noch vorhanden, so dass wir da auch noch eine Einzelbeziehung zu Gott haben.
Und ich würde gerne noch ergänzen, zum Beispiel Intimität setzen wir häufig mit körperlicher Intimität in Beziehung gleich. Aber ich glaube, sich vor Gott zu öffnen mit allen, all das, was wir vor Gott aussprechen wollen, dem Partner auch zu sagen, finde ich, ist mindestens genauso intim. Okay, was haben wir noch für eine Frage? Wie sieht es mit Sex vor der Ehe aus? Ja, spannende Frage, Henrik.
Aber da muss er die Arschkarte haben. Nee, alles gut. Ich habe da kein Problem mit. Also für mich ist ganz klar, Sex vor der Ehe ist nicht dran. Das ist für mich etwas, wo ich einfach drauf warten möchte für die Ehe. Das gehört für mich in die Ehe. Das ist für mich Gottes Plan, einfach wie er sich ihr gedacht hat. Ehe ist keine Erfindung von uns Menschen, sondern das hat Gott sich ausgedacht. Und es ist was Cooles, was Geniales. Und ich denke, Sex gehört da rein und nicht irgendwo vorher. Ich höre immer von Menschen, na, man muss aber doch vorher ausprobieren und da üben und sowas. Ich denke, das ist alles Quatsch. Das kann man auch mit seinem Partner dann machen. Dann braucht man vorher nichts machen. Also für mich ist es ganz klar, das gehört in die Ehe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock auf einen verbrauchten Partner, der mit zig Leuten schon gepennt hat. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist für mich, weiß ich nicht, finde ich einfach nicht gut. Und von daher ist es für mich echt ein sehr wichtiges Bestreben, mich da wirklich reinzuhalten, dazu warten, bis für den richtigen Partner, bis für die Ehe. Genau.
Klare Antwort. Wollt ihr beide auch noch was sagen? Oder?
Es ist auf jeden Fall was, worauf es sich lohnt zu warten. Und ich glaube, man muss da nicht vorher viel üben. Das kriegt man schon hin.
Alles klar. Okay. Wie sieht's weiter aus? Simon und Antje, spielt Eifersucht bei euch eine Rolle? Geile Frage. Und wie geht ihr damit um? Gab es Momente, wo jemand von euch auf der Couch schlafen musste wegen so einem Thema?
Nee, so.
Okay, wie geht ihr damit um? Eifersucht, spielt das überhaupt eine Rolle?
Ja, Eifersucht spielt eine Rolle. Eifersucht spielt auf jeden Fall eine Rolle und ist vorhanden. Gerade wenn man irgendwie merkt, oh, der Partner ist jetzt irgendwie, oder Antje ist jetzt gerade mal schwärmt von jemand anderem oder nicht schwärmt, aber erzählt mir viel zu oft von dieser Person, wo ich denke, aha, okay, was ist das jetzt? Aber das ist auch etwas, es hat auch seine positiven Seiten, wenn ich merke, okay, Antje ist jetzt eifersüchtig auf mich oder ich bin auf sie eifersüchtig oder auf jemanden anderen, der jetzt so viel Zeit hat, weil mir das auch zeigt, okay, ich habe noch dieses Verlangen nach ihr. Ich möchte sie, ich habe sie immer noch so gerne und ich will sie beschützen und sie soll meins sein und meine Frau sein, so dass ich diese Eifersucht dann auch als ein Stück weit was Positives sehe.
Also na, Eifersucht und Eifersucht, also das ist ja auch, es gibt einmal das, was du beschreibst, aber es gibt ja auch was Krankhaftes, ne? Also wenn ich jemanden total, also gar nicht mehr irgendwie, wenn ich jetzt jemanden gar nicht mehr mit Frauen reden lassen würde oder irgendwie sowas, genau, ich glaube, das wäre nicht gut. Da müsste man mal, oh. Da müsste man dann mal gucken, so, ne, wo kommt das her oder was soll das oder was macht das? Aber so ein bisschen, auch das.
Macht das nochmal, peppt das nochmal auf, so dieses Kribbeln? Oh, ich muss sie nochmal erobern?
Ja, na, manchmal. Sich nochmal so zu vergewissern, ach, das tut immer gut.
Okay, danke für eure Antwort. Haben wir noch was? Okay, wie wichtig ist die Frage nach Berufung, Lebensvision bei der Partnerwahl? Vielleicht auch erstmal an dich wieder, Henrik.
Ja, ich weiß nicht, ob meine Antwort da so hilfreich ist, weil ich bin ja noch Single. Also für mich ist es so, ich meine, meine Berufung ist, ich arbeite als Evangelist, ich reise ins Ausland, ich bin in Ländern wie Südsudan, Kongo unterwegs, das sehe ich als meine Berufung, gerade an die Orte zu gehen, wo andere Menschen nicht hingehen, das Evangelium predigen. Und das ist für mich natürlich das ist Teil meines Lebens und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht bereit, für den Wunsch nach Partnerschaft oder Familie diese Berufung aufzugeben, weil Gott oder Jesus steht für mich ganz klar an erster Stelle. Und das heißt für mich, wenn ich einen Partner finde oder mit einem Menschen durchs Leben gehe, dann möchte ich, dass mein Partner diese Vision mitträgt oder mit unterstützt. Das gilt auch, glaube ich, für mich grundsätzlich für eine Lebensvision, weil ich finde es wichtig, dass man in den grundlegenden Dingen des Lebens übereinstimmt. Denn wenn man sich da nicht grün ist, dann sind da Streitereien, die ziehen sich ein Leben lang durch eine Beziehung durch. Dass man sich mal über Kleinigkeiten streitet, ist kein Thema, das geht weg. Aber wenn man an diesen Grundlebensvisionen über Familie, Karriere, Geld, Glaube, was auch immer, wenn man da nicht eins ist, dann sind da Streitigkeiten, die sich ein Leben lang durch die Ehe durchziehen wird, wo man nie ein Ende kriegt. Und darum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man bei der Lebensvision und bei der Berufung, dass man da klar ist und dass man da keine Abstriche macht.
Das genauso sehen. Wir haben uns jetzt schon relativ früh kennengelernt. Da war das Thema Berufung irgendwie noch nicht so ganz präsent. Aber wir haben auch ewig lange Spaziergänge am Deich gemacht und haben uns über wirklich alles Mögliche unterhalten, wie wir was sehen, wie wir was denken und so. Und das hat wahnsinnig geholfen, weil man wusste, okay, wie tickt der so und so. Natürlich verändert sich das ja immer mal wieder, glaube ich, im Leben so. Also, aber da im Gespräch zu sein miteinander, das ist total wichtig.
Haben wir noch eine Frage? Seit wann leben Antje und Simon zusammen? Ist es okay, vor der Ehe zusammenzuziehen? Also seit wann lebt ihr zusammen? Und ist es okay, eben weil man zusammenlebt, weil man zusammen ist, zusammenzuziehen? So.
Wir leben zusammen, seitdem wir nach Marburg gekommen sind. Wir sind am Anfang in eine WG gemeinsam gezogen, hatten da so unsere getrennten Zimmer. Und haben dann geheiratet, relativ zügig, nachdem wir hier nach Marburg gekommen sind, und sind dann aber in der WG wohnen geblieben. Haben dann ein Schlafzimmer gemacht, ein Arbeitszimmer gemacht. Und daher, wir haben das nicht als okay gefunden, hätten wir uns jetzt einfach irgendwie schon ein Apartment genommen, nach Marburg gekommen und wären in ein Apartment gezogen, weil es dann auch einfach wirklich schwierig ist, körperliche Sachen voneinander zu trennen. Also es ist einfach dann, wenn man gemeinsam wohnt, ist man so viel beieinander, dass es dann wirklich schwierig wird. Und von daher, auch hier muss man nicht irgendwie getestet haben vorher, ob man zusammenleben kann. Wenn man den Partner gut kennt und kennengelernt hat und man eine gleiche Wertebasis hat und so weiter, dann schafft man es auch am Ende, gemeinsam miteinander zu leben. Da muss man das nicht getestet haben, irgendwie in einer Wohnung. Und wir sind in eine WG gezogen und später dann alleine gezogen und trotzdem gab es noch die Streitereien, dass wir bis heute noch nicht so in der Küche richtig gut miteinander kochen können. So, ich bin so dieser Rezeptkocher und das
zack, zack, zack. Ihr habt doch einen Thermomix.
Ja, aber der Thermomix muss auch gefüttert werden.
Ach so, okay.
Und Antje ist eher so die Improvisierung und dann das schmeckt immer super, was sie kocht, aber mit ihr zu kochen,
Halleluja.
Da kriegen wir uns eher in die Haare.
Okay, die letzte Frage. Warum wird Partnerschaft als das Nonplusultra dargestellt? Ja. Gute Frage. Wird hier auch so ein bisschen ausgeschlachtet, ne? Kann man eine Menge Geld mit verdienen. Mit Film und Partnerschaftsbörsen und Beratungsbücher, wie das geht. Warum wird das ausgeschlachtet?
Spontan würde ich jetzt dazu sagen, dass das nicht das Nonplusultra ist. Also man kann auch als Single glücklich werden und dafür gibt es genügend Beispiele. Und das ist überhaupt nicht so, dass man irgendwie einen Partner braucht, um das perfekte Leben zu haben, um glücklich zu werden und so weiter. Wenn man die Chance aber hat, einen Partner zu bekommen oder zu heiraten, dann ist es einfach sehr, sehr schön, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und wo man zu zweit ist, da ist das Leid auch einfach mal geteilt. Aber die Freude verdoppelt sich und wir können Sachen gemeinsam erleben, wir sind gemeinsam unterwegs, können gemeinsam unser Leben planen, sind gemeinsam hier in Marburg angekommen, haben diese Phase erlebt, das Studium, die Ausbildung, jetzt wie es weitergehen soll. Von daher ist das eine sehr schöne und bereichernde Erfahrung, aber ich glaube nicht, dass das zwingend notwendig ist, um glücklich zu werden.
Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Partnerschaft das Nonplusultra ist. Ich glaube einfach, man muss halt wissen, wir leben in einer Gesellschaft, in die von Gott getrennt ist. Und ich merke immer wieder, als Christ zum Beispiel, hängt für mich an einer Beziehung oder auch an anderen Dingen, die Menschen Wert beimessen, hängt das Leben nicht dran. Sondern das Leben ist für mich Jesus Christus. Und wenn ich mit ihm lebe, dann habe ich das Leben in Fülle, so wie Jesus das gesagt hat. Und alles andere, eine Partnerschaft oder Geld, Karriere oder was auch immer, das sind für mich einfach Geschenke Gottes, die ich nutzen kann, die aber nicht notwendig sind für mein Leben, um's lebenswert zu machen. Aber es ist natürlich ganz klar, dass da, wo Menschen Jesus nicht kennen, die müssen sich an diesen Dingen festhalten. Die brauchen das Geld, die brauchen die Karriere, die brauchen den Sex, die brauchen die Partnerschaft, weil sie ansonsten Angst haben, sie gehen leer aus. Und das finde ich einfach das Coole, dass ich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, in einer ganz großen Freiheit stehe, dass ich diese Dinge, mich darüber freuen kann, wenn sie in meinem Leben sind. Aber wenn sie nicht da sind, weiß ich, ich habe trotzdem die Fülle in Jesus.
Vielen Dank euch drei, dass ihr so offen und ehrlich aus eurem Leben erzählt habt. Einen großen Applaus für die drei, bitte. Und Dankeschön auch an euch für eure Fragen, für alles Nachbohren und Nachhaken. Wir werden jetzt die Zeit haben, Gott anzubeten und auch eine Zeit haben für persönliches Gebet, für eine Segnung, das, was du gerade brauchst, das, wie du dich fühlst. Ich wünsche dir eine gute Begegnung mit Gott.